ARD.
Das Gehirn ist das faszinierendste, kurze Pause, und gleichzeitig frustrierendste Organ.
Ich überlege gerade, ob ich es faszinierend oder frustrierend finde, dass Neurowissenschaftlerin sein daran nichts ändert.
Ich sage immer gern, Hand aufs Hirn, ein Fünftel des Energieverbrauchs von so einem Körper geht auf das Gehirn.
Das sind halt Aussagen, über die man ja auch mal sprechen könnte.
Gefühle und all das sind natürlich auch im Hirn und nicht im Herzen. Und dann habe ich Hirz gesagt. Das ist fast Hurz, ja, das stimmt.
Extra 3. Bosettis Woche.
Now, if I don't get elected, it's going to be a bloodbath for the whole. That's going to be the least of it. It's going to be a bloodbath for the country.
Donald Trump hat gesprochen. Dazu kommen wir gleich noch, denn alle haben sich mal wieder darüber aufgeregt. Und da will ich natürlich unbedingt mitmachen. Bosettis Woche ist das hier, der Extra 3 Podcast. Mein Name ist Sarah Bosetti und ich habe mich in einer freien und fairen Wahl mit 88% erneut zum Host dieses Podcasts wählen lassen. Hurra! Mir virtuell gegenüber sitzt eine Frau, die ich, glaube ich, 2016 beim Treffen der Medienfrauen kennengelernt habe. Und ich wusste das, also es ist 2016 oder 2017, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich weiß es aber noch fast genau, weil ich zumindest theoretisch, ich finde sie gerade nicht, aber zumindest theoretisch noch eine Tasse habe, auf der das draufsteht. Da kann man mal sehen, wozu diese Tassen gut sind. Sie ist Neurowissenschaftlerin, sie ist Bestseller-Autorin und sie sitzt heute in, wo sitzt du?
Ich sitze gerade tatsächlich in Bonn, aber das liegt einfach daran, weil ich hier gleich noch eine Veranstaltung habe. Also ich wohne nicht in Bonn, bevor da irgendwelche komischen Gerüchte entstehen.
Ist es schön, dass du dich dafür rechtfertigst, in Bonn zu sitzen. Maren Urner ist heute da.
Ich habe diese Tasse auch noch. Und ich denke,
ist es schön.
Ja, ich denke, es war 2016, aber ich kann es auch nicht zu 100% sicher sagen.
Ja, das ist, also falls ihr euch fragt, wie meine Vorbereitung auf diesen Podcast läuft, heute lief sie darin, dass ich einfach überall rumgelaufen bin in der ganzen Wohnung und diese Tasse gesucht habe. Und die ist weg. Die ist immer da und jetzt ist sie weg. Ich weiß auch nicht. Und es ist eine Tasse, auf der eine Frau irgendwie so ein bisschen halb melancholisch, halb stolz in die Ferne starrt und da steht...
Ja, so Wind in den Haaren, ne?
Wind, ja. So eine Wind in den Haaren am Meer Stimmung, sowas ja. In der Art, ne? Genau. Da haben wir uns getroffen und ich weiß noch, dass, ich weiß gar nicht mehr so viel, ich weiß zum Beispiel nicht mehr, was ich da gemacht habe. Ich habe da, glaube ich, irgendwelche lustigen Texte vorgelesen, die mit Feminismus zu tun hatten. Und du hast einen Vortrag gehalten, der... Und das, davon weiß ich noch mehr als von meinem Auftritt selber. Genau. Und das war cool. Und das ist einfach 2016. Und seitdem kennen wir uns. Das ist eine Lüge, weil seitdem haben wir uns auch einfach nicht mehr gesehen.
Ja, aber stimmt. Ja, wir hatten dann noch eine kurze intensive Phase am Mainzer Bahnhof, würde ich sagen.
Das stimmt,
weil wir,
ja. Das
war, ne, da standen wir dann. Und es war ein bisschen das Wetter so, wie als das Foto von der Frau auf der Tasse gemacht wurde. Es war ganz schön, aber auch ein bisschen windig. Und dann haben wir halt noch so ein bisschen über die Welt und unsere Rolle darin geredet. Das weiß ich noch sehr, also habe ich noch sehr lebhaft in meinem Hirn abgespeichert. Und dann sind wir getrennte Wege gegangen irgendwie. Also es hat schon ganz schön lang gedauert. Also ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es an mir, an dir liegt, aber konstruktiv gedacht, hey, wir treffen uns jetzt heute wieder. Ich finde, das ist eigentlich ein Erfolg, oder?
Das stimmt. Man kann das ja auch mal positiv sehen. Du bist Neurowissenschaftlerin und du beschäftigst dich mit Politik. Ich finde das ganz spannend, weil ich frage mich, ob es für dich dann noch schwieriger auszuhalten ist, was man so beobachtet in der Politik. Inwiefern ist dein Blick auf die Politik ein anderer als zum Beispiel meiner?
Ja, das ist, also ich finde super, dass wir direkt so einsteigen, weil also das ganze Geplänkel braucht ja auch keiner. Und gut, wir haben ein bisschen über eine Tasse geredet, aber ne, ich sage immer gern Hand aufs Hirn, worum geht es wirklich?
Es ist nicht irgendeine Tasse.
Es ist nicht irgendeine. Und ich hoffe sehr, dass du sie wiederfindest, sonst müssten wir meine dann teilen und uns zum gemeinsamen Tassen trinken. Aber gut, also Blick auf die Politik aus Sicht oder aus Hirnsicht einer Neurowissenschaftlerin. Es ist total schön, dass du das fragst, weil ich habe immer gedacht, ich bin jetzt eigentlich schon ein politischer Mensch, aber ich schreibe keine politischen Bücher oder sowas. Und als ich dann angefangen habe, mein aktuelles Buch, was machen wir mal direkt die Schleichwerbung hier zu Beginn, am 2. Mai rauskommt, zu schreiben, habe ich schon direkt in der Einleitung gemerkt, okay, ich bin absolut krass politisch. Und als wir dann diesen Titel gesucht haben und zum Untertitel wie Gefühle Politik machen gekommen sind, musste ich mich dann irgendwie auch einfach outen und habe festgestellt, naja, natürlich ist das, was ich mache und denke und tue, egal ob es ein Vortrag bei den Medienfrauen oder meine autorische, schriftstellerische, wie auch immer Tätigkeit ist, weil ich mich immer damit beschäftige, wie eigentlich verschiedene Hirne zusammenarbeiten und damit natürlich verschiedene Menschen und jetzt nicht nur arbeiten im Sinne von unser 9-to-nicht-so-5-Job, sondern arbeiten im Sinne von, wie wir miteinander umgehen. Und nichts anderes ist ja Politik, das ist ja unser Zusammenleben gestalten. Und wenn du jetzt fragst, wie anders schaue ich da drauf als du, das ist natürlich schwierig, weil dafür aus Neurosicht müsste ich ja dann dein Hirn kurz bekommen, um zu wissen, wie du dich fühlst und du kriegst so lange meines, damit ich halt, also damit du nicht irgendwie ein Loch im Kopf hast, solange ist ja auch doof.
Ich werf's schnell rüber.
Ne, genau so. Also so einmal von Bonn nach, ich weiß gar nicht, wo du gerade sitzt, aber so würden wir.
Ich bin in Berlin.
Okay, also von Bonn
ist das
schön. Wie
immer neben meinem Hund, ja.
So von alter Regierungsstadt zu neuer, ne, sind wir direkt auch hier wieder politisch. Aber lange Rede, kurzer Sinn, das geht natürlich nicht. Und selbst wenn, um so ein kleines Gedankenexperiment, und dann mache ich die Klammer da wieder zu, der Neurotics sozusagen aufzumachen, selbst wenn wir das könnten, da gibt es einen ganz tollen Aufsatz von vor vielen Jahrzehnten von Thomas Nagel, What it's like to be a bat. Also wenn wir uns vorstellen, langsam aber sicher uns in eine Fledermaus zu verwandeln. Also selbst wenn wir das könnten, würden wir ja dann in dem Moment, wo ich dein Hirn habe oder eine Fledermaus wäre, nicht mehr mich daran erinnern können, wie es eigentlich ist, als Maren die Welt und die Politik zu sehen. Und dann würde ich mich wieder zurückverwandeln und wäre dann halt wieder Maren. Ne? Und so geht das ganz schnell logisch ja nicht auf, weil dafür bräuchte ich sozusagen ja zwei Hirne und selbst dann würde es nicht aufgehen, weil dann würde ich immer mehr, also ne, zu 51 oder 50,000x%, ne, so du merkst, worauf ich hinaus will, das geht nicht. Rein logisch ist es unmöglich.
Und ich verstehe, es ist, man muss mal kurz sagen, wir veröffentlichen diesen Podcast ja immer erst so nachmittags oder am frühen Abend. Das heißt, die Leute hören den eventuell auch nachmittags oder am frühen Abend. Bei uns ist es jetzt 9.55 Uhr. Und das ist auch interessant in diesem Beruf, dass man einfach mal so vor 10 Uhr morgens über Gehirnetausch redet. Aber darauf zielte tatsächlich meine Frage eigentlich gar nicht. Ich meinte jetzt nicht, wie die Politik
in unseren beiden...
Genau, nee, ich meinte jetzt nicht so sehr, wie die Politik in unseren beiden unterschiedlichen Gehirnen ankommt, sondern wie deine Sicht auf die Politik dadurch geprägt ist, dass du Neurowissenschaftlerin bist.
Ja, kommen wir zu Teil 2. Das war erstmal so die individuelle Basis quasi, ne? Also nur um da sicherzustellen, so egal wie sehr wir das wollten, das geht halt nicht. Und jetzt kommt dann noch die, nennen wir es mal professionelle, auch schwieriger Begriff, aber die neurowissenschaftliche professionelle Maren, die dann da irgendwie drauf guckt und die schwankt so und da ist wahrscheinlich, wenn ich deine Arbeit so richtig und dein Schaffen und Tun wahrnehme, gar nicht so viel Unterschied zwischen dir und mir, zwischen Faszination und Frustration. Was meine ich damit? Also ich sage immer, das Gehirn ist das faszinierendste, kurze Pause, und gleichzeitig frustrierendste Organ, was wir haben. Weil wenn ich mir dann diese verschiedenen Gehirne im Zusammenspiel angucke, Stichwort Politik, dann ist es auf der einen Seite ja eine Riesenchance, weil es halt einfach so tolle Möglichkeiten gibt. Ja, wir haben Dinge geschafft, wie, ich weiß nicht, diese Technik zu entwickeln, was ja auch politisch, ne, unterstützt wurde und so weiter, dass wir uns jetzt hier zusammenschalten können, dass sowas möglich ist, dass Frauen wählen dürfen, nicht in allen Ländern dieser Welt, aber so, ja, wir schaffen ganz, ganz viele fortschrittliche Dinge, das sehen einige Leute anders. Ich denke, wir sind uns hier sehr schnell einig, dass das Fortschritt ist, wenn alle mitreden dürfen im Prinzip. Und gleichzeitig haben wir ja immer noch so viele, naja, es sind ja keine ungelösten Probleme, aber wir leben einfach die Lösungen nicht, vielleicht eher so. Wir leben irgendwie weiter, Konflikte, Krisen, Chaos und so weiter, obwohl wir, und das ist das Frustrierende aus Sicht der Neurowissenschaftlerin, das Wissen dafür seit vielen Jahren haben, wie wir als Menschen funktionieren, wie unsere Gehirne funktionieren und wie wir zu guten Lösungen kommen können. Und das ist dann super frustrierend. Und so, letzter Satz, dann versprochen, höre ich erst auf, wie ich als Neurowissenschaftlerin darauf gucke. Das ist das Frustrierende und gleichzeitig aber auch das Motivierende, weil ich denke, ja, es ist eigentlich alles da und ich versuche so meinen kleinen Mini-Teil dazu beizutragen, dass wir das politisch besser umsetzen können.
Ja, ich glaube, Ich bin gerade unsicher, weil ich finde diese Mischung aus Faszination und Frustration, das finde ich einen schönen Ausdruck, in dem ich mich sehr wiederfinde. Und ich überlege gerade, ob ich es faszinierend oder frustrierend finde, dass Neurowissenschaftlerin sein daran nichts ändert. Aber es ist eigentlich eine ganz schöne Überleitung zu unserem ersten Thema, das jetzt schon quasi am Anfang ein bisschen angeteasert wurde. Denn da bin ich auch gefangen zwischen Faszination und Frustration.
Sätze für die Ewigkeit.
Donald Trump hat, wir haben ihn am Anfang schon gehört, bei einer Wahlkampfveranstaltung in Ohio viele schlimme Dinge von sich gegeben. Aber die Schlagzeile, die überall zu lesen war, war, er hat Blutbad gesagt. Also meist war es natürlich nicht ganz so dramatisch formuliert. So der Deutschlandfunk hat zum Beispiel getitelt, Trump sorgt mit Warnung vor Blutbad im Falle seiner Niederlage für Irritationen. Und auf Social Media hat sich immer dieser Ausschnitt verbreitet, den wir zum Einstieg gehört haben. Dieser kurze, ne, dieser eine Satz, es wird ein Blutbad geben, wenn ich nicht gewählt werde. Die Sache ist, wie immer gibt es ja auch dazu Kontext.
Those big monster car manufacturing plants that you're building in Mexico right now.
China sei dabei, große Monster-Autofabriken in Mexiko zu bauen, um die Autos von dort in die USA zu verkaufen. Er werde 100%ige Strafzölle erheben, um das zu verhindern, wenn er gewählt werde, so Trump. Dann folgt der Satz vom Blutbad.
Now if I don't get elected, it's going to be a bloodbath.
Ich kann schon mal vorweg sagen, ich habe mich geärgert, aber erstmal die Frage an dich, hast du dich in diesen Tagen nach der Aussage von Trump an dieser Diskussion beteiligt, die darum entstanden ist?
Das okay. Kann ich direkt in einem Wort beantworten. Nein. Also nicht direkt, sagen wir mal so, sondern indirekt über das, was ich tue. Und da kommen wahrscheinlich dann auch gleich meine ausführlichere Antwort, warum ich das nicht tue oder getan habe, zum Tragen. Aber sag du erst, ja.
Ich finde ganz, ganz schwierig, wie darüber berichtet, wie das verbreitet wurde, weil ich möchte in keinster Weise diese Aussage, seine Wortwahl, dass diese Dog-Whistle-Taktik, die er darin benutzt, ne, dass man halt irgendwie so Begriffe benutzt, auf die dann seine Anhänger anspringen und so, das will ich alles überhaupt nicht verharmlosen und überhaupt nicht relativieren, nur um Missverständnis vorzubeugen. Ich finde diesen Ausdruck und ich finde seine Sprache allgemein mehr als kritikwürdig. Aber ich finde die Berichterstattung darüber so schwierig, weil der Kontext nicht genannt wurde. Und zwar nicht, weil der Kontext diese Aussage oder diese Wortwahl weniger schlimm machen würde, sondern weil die Kritik dann einfach an einer völlig unnötigen Stelle angreifbar wird. Also nach meiner Wahrnehmung ging es in der Diskussion danach hauptsächlich darum, dass die Leute, die Trump gut finden, sage ich jetzt mal so blöd pauschal, gesagt haben, ja, aber das wurde aus dem Kontext gerissen. Und das Ding ist, dann haben sie halt plötzlich recht damit. Aber die Diskussion geht halt nur darum. Weißt du, was ich meine?
Absolut. Also wenn jetzt ein Redakteur oder wenn wir sozusagen Lautsprache hätten, dann würde jetzt in Klammern stehen, Maren nickt. So, also
schwierig das ist im Podcast.
Richtig, deshalb, ich versuche das einfach mal. Neues Format quasi. Du kannst dir einen Namen überlegen, da bist du, glaube ich, besser drin in diesen kreativen Jobs. So. Also das ist genau der Punkt. Also es wird aus dem Kontext gerissen und dann wird der Kontext aber auch nicht hergestellt. Und genau das, was du gesagt hast, ist dann ja faktisch sogar eine berechtigte Kritik. Also man kann nicht dagegen sagen, nee, es wurde nicht aus dem Kontext gerissen. Und warum ist das jetzt so tragisch, Stichwort frustrierend und faszinierend, ne? Da sind wir jetzt bei dem frustrierenden Teil, weil ein bestimmtes Wort, vor allem dann natürlich noch geprägt durch Bilder und da gibt es dann natürlich auch die entsprechenden Formen, Formate, Plattformen und so weiter, wo das besonders gut funktioniert, sich in unserem Gehirn einfach ganz, ganz schnell abspeichert, vor allem, wenn es wiederholt wird. Das heißt, wenn wir jetzt eine Umfrage machen würden, Straßenumfrage, wie auch immer, oder digital, dann würden sich ganz viele Menschen vor allem an dieses eine Wort erinnern. Und das wiederum sorgt dann dafür, dass wir, und das ist eben ein emotionales Wort, mit diesem bestimmten Bild durch die Welt laufen, beziehungsweise in unserem Kopf, und es aber eigentlich überhaupt nicht um die Inhalte geht. Was ist also, und jetzt kommt direkt die konstruktive Stimme hier wieder durch, Was ist eine bessere Berichterstattung? Ganz klar das, was du gesagt hast, Kontext geben, aber nicht eben nur im Sinne von nachgesendet, weil, to be fair, die meisten Menschen lesen halt Überschriften oder eben Schlagzeilen oder ne, so das kurze Snippet mal eben nebenbei. Das heißt, genau da muss eigentlich schon die Einordnung stattfinden. Und es gibt ganz, ganz viele Studien und Forschungen, gerade aus dem Bereich der Fake News in dem Fall, wo dann Menschen Fake News verbreiten, unter anderem Menschen wie Trump. Und dann stehen die Fake News in der Überschrift. Und dann irgendwo auf ne, Seite 35 oder im 15. Absatz, den halt keiner mehr liest oder sehr wenige, wird dann gesagt, ja, und das ist nicht richtig und so weiter. Das heißt, die Überschrift muss eigentlich lauten, was der Kontext ist. Im Falle von Fake News zum Beispiel einfach dazu stehen zu haben, Donald Trump verbreitet wieder Fake News. Das wäre dann die entsprechende Überschrift. Oder hier zu sagen, Donald Trump verbreitet Angst. Und dann eine entsprechende Einordnung zu geben. Und damit wäre so viel mehr gewonnen. Das ist natürlich mehr Arbeit, weil man halt nicht als Journalistin einfach hingeht und sagt, ich zitiere jetzt mal und dann klicken die Leute drauf, weil genauso funktioniert es ja. Weil unser Hirn eben darauf anspringt. Das sind die emotionalen Wörter, das triggert. Genau wie Zucker und Fett triggert, weil unser Hirn sagt, hey, Kalorien. Und in dem Fall sagt es, hey, absurde Nachrichten. Also will ich gucken, was da passiert ist.
Genau. Und das ist ja, also da, das ist sozusagen das, was ja, es ist immer schwierig, das jetzt so in die eine Seite und dann die Gegenseite zu aufzuteilen, so will ich es gar nicht machen, aber jetzt alle, die, sagen wir mal, den Anspruch haben, guten Journalismus zu betreiben und eben nicht Fake News zu verbreiten und nicht zur Desinformation beizutragen, die sollten ja auf gar keinen Fall dieselben Mittel benutzen wie diejenigen, die eher destruktiv unterwegs sind. Und was mich daran halt so stört, ist, also zum einen, dass die Kritik angreifbar ist an einer Stelle, an der sie es nicht sein müsste. Und zum anderen, dass dadurch natürlich etwas passiert, das ist ja auch ein Mittel, das wahnsinnig gerne angewandt wird, ist, dass die Debatte auf so einem Nebenschauplatz geführt wird und sich damit alle so lange beschäftigen, weil man muss ja auch mal ehrlich sein, so Aufmerksamkeitsspanne der Menschen für ein bestimmtes Thema ist ja meist auch begrenzt. Das heißt, die Diskussion über das Thema, Trump hat die und die Sprache in dieser Rede benutzt, die ist ja dann auch irgendwie wieder vorbei nach einer relativ kurzen Weile. Und diese Aufmerksamkeit wird jetzt eben darauf fokussiert, wurde das aus dem Kontext gerissen oder nicht. Und dann wird die ganze Debatte quasi nur auf diesem Nebenschauplatz geführt. Und man muss dazu sagen, die Leute, die Trump verteidigen haben, hast du ja auch gerade gesagt, in dem Fall tatsächlich mit ihrer Kritik auch noch recht, was schwierig ist, weil die eigentliche Kritik an Trump dadurch total in den Hintergrund rückt und aber ja eben auch wieder berechtigt ist. Aber dazu kommt man gar nicht. Also es wird ja bei wirklich all diesen Themen, die da immer so heiß diskutiert werden, passiert das ja immer, ne? Dass so Nebenschauplätze aufgemacht werden. Ich habe mich schon, ich will gar nicht groß wieder auf das Thema Klimaschutz und Klimaprotest jetzt eingehen, aber da habe ich das ja auch mal gesagt, dass wir so viel über die Protestformen diskutiert haben, dass niemand mehr über Klimaschutz geredet hat. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt wieder ändert, ich hoffe es sehr. Und das passiert da eben auch und es passiert eben auch noch irgendwie mit zu Recht blöd gesagt, weil die Leute halt sich eben diese Mühe, die du gerade angesprochen hast, nicht gegeben haben. Und er hat ja, dazu kommt man ja dann eben auch nicht mehr, er hat ja in der Rede halt auch noch ganz viele andere schlimme Dinge gesagt. Also man kann auch sagen, es ist fast nicht mehr berichtenswert, wenn Donald Trump schlimme Dinge sagt. Es wäre vielleicht berichtenswert, wenn er mal keine schlimmen Dinge sagt, ne? So. Aber das, was er sagt, ist ja so dramatisch, dass es vielleicht schon gut wäre, das mit Leuten zu teilen. Also er hat ja irgendwie diese Menschen gelobt in derselben Rede, die verurteilt wurden, da mit dem Kapitolsturm am 6. Januar 21. Und er hat denen versprochen, denen zu helfen, falls er im November gewählt wird. Außerdem hat er irgendwie gesagt, wenn wir diese Wahl nicht gewinnen, glaube ich nicht, dass es in diesem Land noch eine Wahl geben wird. Das sind halt Aussagen, über die man ja auch mal sprechen könnte. Aber das passiert dann halt nicht, weil man eine Diskussion führt, in denen man den Trump-Anhängern Recht geben muss. Wie traurig ist das denn?
Ja, und ich möchte, also sie nickt, an dieser Stelle wieder eingeschoben.
Mara nickt.
Und drei Aspekte, also ich könnte ganz viele, aber ich versuche mal drei Anknüpfungspunkte. Ganz am Anfang hast du gesagt, ja, ich möchte gar nicht diese zwei Camps, ne, die es gut machen, die es schlecht machen, sondern dass wir halt einfach fragen, wer möchte guten Journalismus machen, im Sinne von die Menschen darüber informieren, was in der Welt passiert und im besten Fall sie handlungsfähig zurücklassen. Das ist ja die Kernaufgabe von Journalismus. So, und wenn wir uns dann dem stellen, dann können wir halt versuchen, gute oder bessere optimal will ich gar nicht sagen, aber bessere, gute Antworten zu finden. Und das ist ganz wichtig, weil die Welt, also erste Botschaft so, die Welt ist nicht schwarz-weiß. Das wird aber häufig im Journalismus gemacht. Ja, also es wird irgendwie die einen versus die anderen. Klassisches Mantra, wir müssen doch die andere Position gegenüberstellen. Und ein anderes Thema, das war auch das Erste, was mir natürlich direkt wieder eingefallen ist, wie reden wir über Proteste, die sich irgendwie um unsere Zukunft kümmern? Reden wir über die Proteste oder reden wir über die Themen, um die es eigentlich geht? Ja, da geht es eben auch nicht darum zu sagen, naja, wir müssen dem einen, der jetzt sagt, das ist gut, noch eine andere Person gegenüberstellen, die sagt, das ist schlecht, sondern die Welt, und das ist vielleicht die frustrierende Nachricht jetzt ich aus Hirnfunktionsebene, sondern einfach, die Welt ist komplizierter als schwarz und weiß. Und gleichzeitig ist es doch eine wunderbare Nachricht, weil es eben nicht bedeutet, dass man immer recht oder falsch haben kann, sondern dass tatsächlich das juristische Mantra, es kommt drauf an, in den meisten Fällen ziemlich gerechtfertigt ist. Und da bin ich bei dieser zweiten Botschaft, sich dieser Komplexität zu stellen, ist was total Schönes. Und jetzt einmal kurz wieder auf die Hirnebene gewandert, mag unser Hirn das auch. Also es ist ja von Natur aus neugierig und möchte die Welt entdecken. Also wir werden alle, sage ich immer total gerne, als diese kleinen neugierigen Wesen geboren, die irgendwie sich auf die Suche machen nach tollen neuen Reizen, Erfahrungen, Dingen und so weiter. Und gleichzeitig, und das ist die frustrierende Ebene des Hirns, haben wir aber eben auch eine Tendenz dazu, sehr schnell Antworten finden zu wollen, weil wir uns ja zuordnen wollen. Und das ist gleichzeitig aber auch wieder eine gute Nachricht, weil wir eben diese kernsozialen Wesen sind. Also warum springen Menschen, und das hast du eben auch in einem Halbsatz so schön gesagt, ja, ich will jetzt eigentlich gar nicht so formulieren, aber die Menschen, die Trump gut finden, vereinfacht formuliert, so ungefähr hast du es ja gesagt. Ne? Also das ist ja auch dann eine Gruppenzugehörigkeit und die gibt mir wiederum Sicherheit. Also was meine ich bei diesem zweiten Punkt, sich der Komplexität zu stellen, muss mehr Spaß machen. Wir brauchen mehr, nicht nur im Journalismus, sondern insgesamt politische, gesellschaftliche Formate, die Lust darauf machen, Komplexität zu entdecken. Und dafür brauchen wir natürlich andere Belohnungsstrukturen. Also sprich, wir müssen klatschen für Menschen, die sagen, ich habe dazugelernt, und nicht für die Menschen, die möglichst lange und laut, Hashtag Trump, an der eigenen Überzeugung festhalten und dann versuchen, möglichst mit irgendwelchen sehr rabiaten, schlimmen Methoden möglichst viele AnhängerInnen zu finden. Und da sind wir bei der dritten Sache, die mir dazu eingefallen ist, beziehungsweise die ich an der Stelle sehr gerne nennen möchte. Also wäre noch mehr eingefallen, aber ich lasse es mal bei drei, weil drei kann unser Hirn immer so einigermaßen gut verarbeiten.
Die Neurowissenschaftlerin.
Die dritte Sache, halt ehrlich darüber zu reden. Also ich habe ja eben schon kurz dieses mit dem, wie machen wir dann die Überschriften und Aufmerksamkeitsspanne, was du dann im letzten Teil gesagt hast. Ehrlich darüber zu reden, worum geht es eigentlich wirklich? Und ein Begriff, der da ganz wichtig ist und der immer sehr negativ abgetan wird, natürlich auch ein bisschen zu Recht so, ist der Ablenkung. Also was ja passiert, ist eine Ablenkung von den eigentlichen Fragestellungen. Und die sind wiederum anstrengend. Weil wir müssen hingehen und uns fragen, warum, um wieder bei deiner Formulierung anzuknüpfen, finden Menschen Trump gut? Und wenn ich mich richtig erinnere, hast du ein Buch geschrieben, das heißt, wer Angst hat, soll zu Hause bleiben, ja? Und da kommen wir,
ja. Das ist aber ein Zitat, muss ich dazu sagen, von meinem großen Vorbild,
von ja, Wolfgang aber, Kubicki. Und ja, also, ne, das deshalb. Schönen Gruß an Wolfgang an dieser Stelle, aber, also nicht, dass wir uns richtig kennen, aber danke. Aber dieser Satz ist so wichtig, weil er auf das eigentliche Thema, also nicht, dass er gut ist, aber wichtig an der Stelle als Brücke, weil er auf das eigentliche Thema anspielt, nämlich Angst. Angst, sagt die Neurowissenschaftlerin hier, ist eine schlechte Beraterin. Warum? Weil sie uns eben noch stärker in diese Schwarz-Weiß-Denken, in diese einfachen Antworten und genau das, ja, soll zu Hause bleiben, bleibt dann tatsächlich auch zu Hause beziehungsweise rennt den einfachen Antworten hinterher, weil wir uns ablenken mit Dingen, die eigentlich nicht die wirklichen, und dann sind wir bei Gefühlen und Emotionen, Achtung, also es wird nicht kuschelig, sondern wichtig, die eigentlich wichtigen Fragen unterbuttern, weil es als schwach gilt, über Angst zu reden, reden wir lieber darüber, was andere Leute irgendwie für schlimme Dinge sagen.
Ja, ich finde, um kurz auf diesen Satz einzugehen, wer Angst hat, soll zu Hause bleiben. Also er hat, er ist nicht ganz korrekt zitiert, ne? Also er hat eigentlich gesagt, wenn jemand Angst hat, soll er zu Hause bleiben. Und ich, ob der Satz gut ist oder nicht, finde ich, hängt auch ein bisschen davon ab, in welchem Kontext man ihn sagt.
Einordnung.
Und sieht. Ja. Genau, also er hat das in der Pandemie gesagt. Und da war es natürlich wirklich komplett absurd. Es war so ein Wolfgang Kubicki-Satz, ne? Der sagt ja immer so tolle Sätze. Ja. Also als sei so die Lösung für diese Pandemie, ja, wenn jemand Angst hat, soll er zu Hause bleiben. Das ist so ein Satz, den man hört und denkt, ja. Und dann denkt man drüber nach und merkt, ah nee, doch nicht. Und wenn man den zweiten Teil weglässt, ist super. Aber genau. Aber andersrum habe ich mir auch gedacht, diesen Satz einfach mal auf andere Dinge anzuwenden, ist natürlich dann sehr lustig. Also wenn jemand sagt, oh, ich habe Angst vor Überfremdung und oh Gott, wenn du dann denen sagst, ja, wenn du Angst hast, sollst du zu Hause bleiben, dann merken die Leute vielleicht erstmal, wie absurd der Satz ist. Ich finde aber schön, also ich glaube, das war in Punkt 2 von 3, ne, die du eben genannt hast, diese Sicht auf Menschen, die natürlich völlig richtig ist, als neugierige Wesen, natürlich mit dem Zusatz, dass man gerne schnell Antworten haben möchte, aber der Mensch als neugieriges Wesen, das darf man ja nicht vergessen. Und die Begeisterung für Komplexität, sagen wir mal, das ist ja etwas, das mich beschäftigt, aber wenn du das so sagst, wie sieht das denn konkret aus? Also wie begeistert man Menschen denn dafür, komplexe Zusammenhänge wahrzunehmen und durchdringen,
sich dem überhaupt zu öffnen?
Ja, genau.
Ja. Ganz, ganz wichtiger Punkt, beziehungsweise die Kernfrage an der Stelle. Und auf das Thema Angst kommen wir bestimmt auch noch im weiteren Verlauf zu sprechen. Nochmal zu sprechen, gehe ich fast von aus. Ich sage auch, Angst ist nichts Negatives, aber wie gesagt, kommen wir gleich nochmal zu. Komplexitätsbegeisterung, Achtung, das Schöne an der deutschen Sprache ist ja, dass man einfach 2 Nomen oder 3 oder 4 nehmen kann und dann packt man die zusammen und hat ein neues. Komplexitätsbegeisterung, vielleicht könnten wir das als Titel oder ihr so, ne, als Titel für diesen Podcast nehmen, werden sicherlich ganz viele Leute dann draufklicken. Nee, eben nicht, weil es ja erstmal anstrengend ist. Und wie schaffen wir es jetzt, Menschen für Komplexität zu begeistern? Ganz kurz nochmal in die Hirnphysiologie geguckt. Das Hirn und damit wir Menschen sind von Natur aus natürlich auch erstmal faul. Ja? Warum? Das ist total sinnvoll, weil wir ja versuchen, Energie zu sparen, um möglichst lange am Leben zu bleiben. Zur Einordnung, also 1/5 des Energieverbrauchs von so einem Körper geht auf das Gehirn. Das Gehirn hat aber, möchte niemandem zu nahe treten, sehr selten, ich habe noch nie einen Menschen gesehen und das sieht auch sehr witzig aus, nicht 1/5 des Körpergewichts. Ne? Also so ein Hirn wiegt im Mittel so 1,2 bis 1,345 Kilogramm. Ja? Dann kann man das hochrechnen. So. Also sprich, Faulheit ist erstmal ein Überlebensmechanismus. Auf der anderen Seite ist aber natürlich auch Komplexitätsbegeisterung, ich finde den Begriff super, auch ein Überlebensmechanismus. Weil wir ja so kreativ und toll sind. Ich hatte eben diese Technik, die wir gerade nutzen, als ein Beispiel genannt. Impfstoffe entwickeln, auf den Mond fliegen, was auch immer tun, ja. Nur weil wir neugierig sind, können wir ja neue Sachen entdecken und aufdecken. Also sprich, das Erfolgsrezept der Menschheit ist ja genau diese Komplexitätsbegeisterung mit anderen Menschen zu teilen. Stichwort soziale Wesen. Weil allein schaffe ich sowieso nicht so viel wie mit anderen Leuten zusammen. Und auch wenn dann am Ende ein Name auf einem Buch oder auf einer Erfindung oder sonst wo steht, wenn man ehrlich hinguckt, dann sind es ja immer ganz viele Menschen, die da beteiligt sind. So, und das heißt, wie schaffen wir es jetzt aus diesem Faulheits-, oh, ist doch super hier, Modus in die Komplexitätsbegeisterung, Hirn lernt auch über Wiederholung, ich wiederhole das jetzt einfach ganz oft, zu kommen, indem wir da ansetzen, möglichst niedrigschwellig, was mich eh schon interessiert. Und dann sind wir bei der Eingangsfrage mit den unterschiedlichen Hirnen. Also dein Hirn anders als meins, meins anders als das der Menschen, die hier gerade zuhören und so weiter. Oder nicht gerade, aber in Zukunft zuhören werden. Dass wir da ansetzen müssen, was jeden Einzelnen und jede Einzelne schon jetzt begeistert. Also wenn du zum Beispiel sagst, ich finde Blumen toll. Und ich sage, na, ich finde aber, keine Ahnung, Schilder toll, ja, dann einfach mal völlig random jetzt irgendwelche Dinge, dann zu sagen, okay, wir knüpfen bei einem Hobby, bei einer Begeisterung, bei einer Lieblingsfarbe, bei einer Lieblingsmusik, bei einer Sprache, die wir mögen, was auch immer, dahin zu gehen. Und das ist dann die Aufgabe von Bildung, von Journalismus und natürlich auch von Politik, entsprechende Strukturen zu schaffen, dass es möglichst angenehm, möglichst cool ist, möglichst hip ist, möglichst sexy ist, möglichst setze das lieblingspositive Adjektiv deiner Wahl ein, genau diese Komplexitätsbegeisterung ausleben zu können.
Ein großes Problem ist aber ja, dass sie, ich will ja nicht sagen, dass sie nicht existiert, aber dass sie sozusagen nicht ausgeprägt genug ist im gesellschaftlich-politischen Bereich. So. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Leute sich zu wenig genau mit dieser Tatsache, die du ganz am Anfang genannt hast, auseinandersetzen, dass Politik ja nichts anderes ist als die Gestaltung unseres Zusammenlebens. Und in unserer sehr individualisierten Gesellschaft ist es so, dass man das ja vergessen kann. Ne? Also das klassische Schimpfen auf die da oben, die Blase da in Berlin, so, ne? Das, was Leute ja gerne sagen, die haben nichts mit mir zu tun. Aber letztlich in einer idealen Welt wäre es ja so, dass das eben einfach Leute sind, die man als Gesellschaft, Gesamtgesellschaft dahingesetzt hat, damit die den lästigen Job machen, unser Zusammenleben zu gestalten und zu verwalten. So, ne? Und ich meine, da läuft wahnsinnig viel schief natürlich. Ich will gar nicht so tun, als wäre das nicht so. Aber das ist ja die Grundidee. Also das sind ja einfach Menschen, die quasi den Job machen, unser Zusammenleben zu gestalten. So. Und irgendwie habe ich das Gefühl, da ist so eine krasse Trennung, also in den Köpfen der Menschen, die sagen, das Robert Habeck hat nichts mit mir zu tun, der macht doch nur so. Ne? Und also ich will jetzt nicht sagen, speziell auf Robert Habeck gemünzt, aber so insgesamt ist es natürlich so, dass da ganz viele Leute Dinge tun, die sie nicht tun sollten und ihren Job eben auch nicht gewissenhaft genug ausführen. Abgesehen von Fehlern, die gemacht werden, das wäre ja eine Sache, aber ich glaube wirklich, dass da viele, viele Leute sind, die sich nicht genug Mühe geben, vorsichtig gesagt. Aber man müsste ja diese Komplexitätsbegeisterung irgendwie dafür erschaffen, also ein Bewusstsein erschaffen in den Köpfen vieler, vieler Menschen, dass unser Zusammenleben etwas ist, wofür wir etwas tun müssen und was ja auch was Tolles ist. Also ich finde, Zusammenleben gestalten ist ein sehr viel positiverer Ausdruck als Politik, der ja erstmal neutral sein könnte, ne? Aber Politik, da haben die Leute, glaube ich, meist ein sehr negatives Bild von. Aber eigentlich ist das ja eine tolle, große Aufgabe, der wir uns alle stellen sollten. Ich habe aber das Gefühl, dass das in den Köpfen und Herzen der Menschen im Moment nicht so vorhanden ist. Das heißt, okay, wenn ich jetzt Blumen mag und du Schilder magst, wo du vielleicht mal mit Volker Wissing drüber sprechen könntest, aber dann ist das natürlich eine Sache, diese Begeisterung aufzugreifen. Aber wie könnte man sie denn dafür kreieren?
Sie nickt. Bei dem Teil, den du davor, bevor du die Frage gestellt hast, aber zu einer Frage nicken ist natürlich irgendwie sehr dämlich, weil du hast mir eine Frage gestellt. Also davor habe ich genickt, dann habe ich abrupt aufgehört, als die Frage begann und ich merkte, dass deine Stimme hochgehen würde. Aber um kurz auf diesen Aspekt einzugehen mit der Politik, weil das ist zentral, ganz, ganz, ganz wichtig. Es ist doch das Coolste überhaupt und wir sehen es aber nicht. Also ganz viele Menschen sehen es nicht, weil wir uns andere Strukturen geschaffen haben. Aber das Coolste überhaupt, dass wir in einem Land leben dürfen und per genetischer Lotterie einfach hier geboren wurden oder hier hingezogen sind oder wie auch immer, wo wir dieses Zusammenleben mitgestalten können. Die meisten Menschen haben dieses Privileg nicht. Und meisten Menschen meine ich jetzt global gesehen auf die gut 8 Milliarden Exemplare von unserer Spezies. Und wir dann aber, und das ist ja das Fatale, also Stichwort frustrierende Hirne, wir uns eine Erzählung, und jetzt kommen wir zu dem Homo narrans, dem erzählenden Menschen, eine Erzählung geschaffen haben, du sagst es ja nicht aus der Luft gegriffen, wo Politik irgendwie was Eingestaubtes, Langweiliges, ganz klar getrennt, die Politik, die da oben, und jetzt kann man wieder die Lieblingsphrase seiner Wahl einsetzen, machen doch sowieso, was sie wollen, dann sind wir bei der Hilflosigkeit, also sprich diese Überzeugung, dass wir sowieso nichts ändern können, egal was wir tun, naja, und dann schimpft man halt oder macht vielleicht Memes oder böse Witze und geht halt irgendwie, keine Ahnung, Golf spielen oder sammelt Briefmarken oder backt Sauerteigbrot, so. Ja, also, und das ist gar nicht zynisch gemeint, sondern das ist natürlich eine natürliche Reaktion auf dieses Gefühl der Hilflosigkeit, wo ich diese Verbindung verloren habe. Und vielleicht brauchen wir auch, und es geht jetzt nicht darum, hier in diesem Podcast hauptsächlich neue Begriffe zu schaffen oder meine Aufgabe sehe ich darin nicht, aber vielleicht brauchen wir einen neuen Begriff von Politik. Ja, genau wie du gesagt hast. Wie kann es wieder schön ansehbar und was Erlebenswertes, oder wir müssen es halt neu belegen, kann ja auch sein, dass wir bei dem Begriff bleiben. Wie kriegen wir das hin, dass es etwas ist, wo wir alle sagen, wow, das macht doch Spaß, weil das ist unser Zusammenleben. Und vielleicht zwei Gedanken an der Stelle nur kurz dazu, warum das so eindeutig und so einfach und simpel für mich eigentlich ist. Weil alles, was wir tun, natürlich auch politisch ist. Also wenn ich einkaufen gehe, wenn ich meine Schilder dann kaufe oder bemale oder sie mit deinen Blumen beklebe, ja, dann ist es natürlich eine Auswahl, die ich treffe. Also wo kaufe ich die Blumen, wo kaufe ich die Schilder, wie wurden die hergestellt? Das ist immer eine politische Entscheidung. Das sind immer politische Rahmenbedingungen, die dabei eine Rolle spielen. Und der zweite Aspekt, du hast eben von Herz und Hirn gesprochen. Irgendwann ist mir mal eine Wortneuschöpfung in einem Gespräch rausgerutscht, weil ich ja immer sage, wir müssen mehr über das Hirn und nicht weniger über das Herz reden, weil das Herz ist toll, das ist ein Hohlmuskel und der pumpt irgendwie da, ne, fleißig, so dass wir funktionieren. Aber Gefühle und all das sind natürlich auch im Hirn und nicht im Herzen. Und dann habe ich Hirz gesagt, also in dem Sinne, wo ich Herz und Herz verbunden habe. Oh, wie schön, das ist fast schon Hurz. Es ist fast Hurz, ja, das stimmt. Und also ne, wir kommen hier einfach, wir können nachher so eine Liste machen und Merch-Tassen verkaufen, wo die neuen Begriffe dieses Podcasts draufstehen. Aber worauf
mit der Medienfrau Frau, aber
bitte, bitte.
Die muss auf der Tasse drauf sein, ja.
Oder einfach Haare im Wind. Also dass Politik etwas ist, was eingestaubt ist, was nichts mit Gefühlen zu tun hat, ist aus meiner Sicht das größte, schlimmste Missverständnis, die größte falsche Geschichte, die wir uns da erzählen. Weil eigentlich ist Politik, ich habe gesagt, ja, es geht immer, und das hast du so schön ausgeführt, ist ja einfach ganz simpel unser Zusammenleben betreffen. Und vielleicht noch ein bisschen in einem Satz mehr ausformuliert, ist es doch ein Aushandlungsprozess, wenn wir auch wieder an diesen Hirntausch vom Anfang denken, über unterschiedliche Gefühlslagen zu einem bestimmten Zeitpunkt oder in einer bestimmten Zeit. Wir können dann in Wahlperioden, in Jahrzehnten, in Jahrhunderten, in was auch immer denken. Aber nichts anderes ist Politik. Es geht immer um einen Aushandlungsprozess von unterschiedlichen Hirnen, die unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und nichts anderes sind Gefühle und Emotionen. Wir erzählen uns aber die Geschichte, dass Politik am besten möglichst rational gemacht werden sollte. Und das ist fatal. Und jetzt hast du am Ende noch eine Frage gestellt, ne? Ich habe die halb beantwortet. Ja, sorry.
Nein, das ist alles gut. Ich habe nur gerade überlegt, wo wir bei Frustration über Politik sind, sollten wir unbedingt Markus Söder hören.
Gendern. Auch hier, jeder soll reden, wie er will. Wirklich, ja. Ich kann damit nichts anfangen, ich kann das nicht sprechen. Die Probleme bei einem Sprachrhythmus, ja. Aber für Behörden, Joachim, für Schulen und Hochschulen, da geht das nicht. Wir machen ein Genderverbot. So ein Unsinn gibt's bei uns nicht.
Ich finde, nur mal kurz vorab, ich finde wunderschön, wie er gendern sagt. Das war nämlich Markus Söder bei, es war so eine politische Aschermittwochsrede. Und es erklärt sich gleich, ne? Ich erkläre gleich, warum ich Markus Söder in dieses Gespräch hineingeholt habe. Er hat nämlich, weil er nämlich findet, dass alle so sprechen sollen, wie sie wollen, zusammen mit seinem Kabinett ein Genderverbot für Behörden, Schulen und Hochschulen in Bayern beschlossen. Und du bist ja, ich weiß nicht, kann man das sagen, du bist Vertreterin des konstruktiven Journalismus? Kann man das
ja,
so sagen?
Das, sage ich das ist völlig damit? In Ordnung. Ja, nee, genau. Passt.
Und ich habe den Verdacht, dass vieles von dem, was du gerade gesagt hast, ja quasi schon Teil dessen ist. Aber kannst du kurz erklären, was das ist?
Na klar. Also ganz grob in einem Satz, die One-Sentence-Summary sozusagen, die Einsatzzusammenfassung, die sich jeder und jeder merken kann. Und schönen Gruß an Herrn Söder. Ich habe gerade gegendert und bin nicht in Bayern, zum Glück. Ist, dass konstruktiver Journalismus immer fragt, was jetzt, wie kann es weitergehen? Also zu dem klassischen, jetzt ein bisschen länger ausformuliert, klassischen W-Fragen, die wir aus dem Journalismus kennen, wer, wie, wo, wann, eigentlich nicht dahinter gehängt, sondern übergeordnet, so ein bisschen wie so ein Regen- oder Sonnenschirm, der da drüber gespannt wird, diese Perspektive nach vorn, aus dem Jetzt und aus dem, was wir in der Vergangenheit erlebt haben, wissend, sprechend, aber dann eben fragend nach vorn gerichtet zu schauen, wie wollen wir weitermachen? Und es kann ganz konkret dann bedeuten, dass man eben Lösungen aufzeigt, die vielleicht in anderen Kontexten, in anderen Ländern, in anderen Bereichen schon praktiziert werden. Das kann aber eben auch bedeuten, dass man einfach nur andere, also nur klingt so simpel, ist gar nicht so einfach, wie ich immer wieder feststellen muss für viele Menschen, aber einfach nur andere Fragen im journalistischen Kontext stellt. Also zum Beispiel, wenn wir eine sehr schlimme Krisen-Konfliktsituation haben, wird meistens die Opferrolle den Menschen, die davon betroffen sind, zugerechnet und auch entsprechend gefragt. Also wie schlimm ist es gerade und wie viel Leid erfahren sie? Und das ist natürlich eine ganz wichtige Perspektive, was aber sowohl praktische als auch wirklich dann wissenschaftlich-empirische Untersuchungen, also praktische Erfahrungen, die das dann journalistisch anders gemacht haben und dann entsprechend in großem Umfang das Ganze auch in Studien ausgewertet wird, zeigen ist, wenn man dann anders fragt und Menschen gar nicht erst in diese Opferrolle bringt, sondern zum Beispiel fragt, was braucht ihr jetzt, damit es besser wird? Welche Unterstützung braucht ihr auf politischer Ebene? Was hätte im Vorfeld dazu geführt, dass eine Überschwemmung nicht so schlimm gewesen wäre? Welche Warnsysteme wären nötig gewesen? Und so weiter. Dass das einen komplett anderen Dialog, sowohl in der Situation, in dem Interview mit den Anführungsstrichen Betroffenen oder den Menschen, die eben involviert sind, kreiert. Und auf der anderen Seite tatsächlich auch, da sind wir bei dem ganz am Anfang aufgemachten Thema der Berichterstattung, was hat das für eine andere Wirkung bei den Rezipierenden kreiert, weil sie eben auch natürlich in ihren Hirnen dann anders über diese Thematik nachdenken. Stichwort Einordnung, Stichwort über Lösung, über die Zukunft nachdenken und Stichwort erlernte Hilflosigkeit, die dadurch gehemmt wird, beziehungsweise vielleicht gar nicht erst aufkommt und wir das Gegenteil bedienen, so ein bisschen die Antagonistin der erlernten Hilflosigkeit, nämlich die Selbstwirksamkeit. Sowohl bei den Betroffenen, als auch auf politischer Ebene, das dann eingefordert wird, als auch bei den, in Anführungsstrichen, ganz normalen Rezipierenden, die sagen, ah, wow, vielleicht können wir davon auch was lernen, wenn sie in ähnlichen Umständen sind.
Ah, okay, meine Herausforderung an dich wäre jetzt nämlich zu sagen, wie der konstruktive Journalismus umgehen würde mit dieser Neuigkeit, dass Markus Söder und sein Kabinett jetzt dieses Genderverbot erlassen haben. Also fragt er dann, was braucht Markus Söder?
Ja, das ist wahrscheinlich ein schwerwiegenderes pathologisches Ding, aber da möchte ich mich jetzt ungern an der Stelle.
Wer weiß.
Spaß beiseite, ich möchte hier jetzt auch keine komischen Dinge verbreiten, aber ernsthaft gesprochen, natürlich ist längst klar, wer redet eigentlich, also da brauchen wir nur auf die empirischen Daten auch da gucken, wer redet eigentlich noch übers Gendern? Das sind ich zögere jetzt gerade nicht, weil ich anfange zu stottern, sondern weil ich es möglichst faktisch korrekt und nicht zu sehr schwarz-weiß malen, aber das sind häufig die Kräfte, vielleicht so ist das die beste Verallgemeinerung, die gegen das Gendern sind. Und ich will denen jetzt gar keine politische Anstrich, so im Sinne von progressiv, links, konservativ, wie auch immer geben, sondern die Menschen, die eigentlich dagegen sind, die verstanden haben, weil wir auch da, was wissen wir, und jetzt wieder versus Ablenkung, was wissen wir aus den wissenschaftlichen Studien, den Untersuchungen und so weiter, dass es total wichtig ist, wie Menschen sprechen, weil Sprache eben unsere Bilder im Kopf beeinflusst, das Gendern, also wenn wir heute Kinder fragen, stell dir mal einen Arzt vor, dann malen halt einfach sehr viel mehr als 50% der Kinder eine männliche Person. So, und wenn wir jetzt sagen, stell dir mal einen Arzt oder eine Ärztin vor, dann ist das natürlich anders. Und jetzt kann man überlegen, wie kommen wir dahin, wenn das unser Ziel ist als Gesellschaft, dass 50% roundabout der Kinder dann eine Frau, ein Mann oder irgendwie, egal welches Geschlecht, Menschen malen, ja, wo aber nicht direkt klar ist, okay, das sind immer Männer. Und das gilt für ganz, ganz viele andere Berufe auch. Politiker, schönes Beispiel an der Stelle natürlich auch. Ja, dann müssen wir was ändern sprachlich. Und dann machen wir das, wenn wir wissen, dass Gendern dabei hilft. Punkt. Und dann reden wir da auch gar nicht mehr drüber. Aber die Menschen, die dagegen sind, und jetzt kommen wir, wieder zur Angst, die Angst davor haben, dass ihnen etwas genommen wird, was ihnen bisher Sicherheit gegeben hat. Nämlich, wie es ja auch in dem O-Ton war, ich krieg's jetzt nicht wortwörtlich zitiert auf die Reihe, aber so dieses, es soll kein Verbot geben, mir soll niemand sagen dürfen, wie ich zu sprechen habe und euch natürlich auch nicht, also meinen Wählern, und ich gender jetzt bewusst nicht, weil nun so. Und das ist das Gefühl von Angst. Angst, dass mir das genommen wird, wie ich sprechen darf, dass ich nicht mehr weiß, wie ich mich richtig verhalten soll, dass ich in eine Unsicherheit komme. Und Angst und Unsicherheit zusammen sind in dem Sinne dann schlechte Berater fürs Gehirn, schlechte Beraterinnen, das wäre im weiblichen beidem, in der deutschen Sprache beide weiblich, weil sie uns eben nicht konstruktiv, das ist ja wieder der Begriff, darüber nachdenken lassen, warte mal, was sind denn da eigentlich gerade für Bedürfnisse am Start und worüber sollten wir reden? Und dann natürlich, und jetzt die Frage beantworten, eine Berichterstattung, die einfach nur hingeht und zitiert und sagt, Markus Söder verbietet das Gendern, natürlich genau darauf einzahlt. Weil wenn ich dann fürs Gendern bin, denke ich, was für ein Idiot. So, also oder irgendein anderes Schimpfwort oder eben eine negative Reaktion, sagen wir mal so. Und die Leute, die eben genau die gleiche Position vertreten wie er, sagen, ja super, finde ich doch genau richtig. Debatte beendet. Es gibt keine Debatte. Das heißt, auch hier muss natürlich die Einordnung gemacht werden.
Ja, und das ist nämlich auch wieder so ein Fall, bei dem die Debatte, wie du schon sagst, die wird eben genau auf diesem Schauplatz geführt und auf keinem anderen. Und ich habe überlegt, es ist so, also das, was Markus Söder da macht, ist ja so absurd. Also seine Argumentation ist ja so absurd. dass er sagt, alle sollen sprechen können, wie sie wollen. Es ist ja sein großes, großes Ding. Er hat ja eine große Zuneigung zu den Grünen, ne, und sagt irgendwie immer, ah, die Verbotspartei und wir lassen uns hier nicht vorschreiben und so. Und das Ding ist, es gibt ja nirgendwo eine Genderpflicht und es gibt aber Genderverbote faktisch. Und zu argumentieren, alle sollen so sprechen können, wie sie wollen und deswegen verbieten wir das. Das ist ja in sich, also es ist
logisch absurd. Unmöglich. Genau.
Es ist komplett unmöglich. Und dadurch ist es natürlich witzig in dem Sinne, dass man sehr gut Witze darüber machen kann. Es ist natürlich auch nur so mittelwitzig, wenn man darüber nachdenkt, dass das ja nun tatsächlich existiert. Also das ist ja wirklich, es gibt einfach Menschen, die in der Verwaltung, in Behörden, in Schulen, Hochschulen arbeiten, die das jetzt einfach verboten bekommen und die werden da nicht dran sterben, ne? Aber die dürfen das jetzt nicht mehr. Das ist ja eine politische Realität jetzt. Kann man drüber reden, ob das dann noch witzig ist. Nur, das ist so absurd, dass man sehr gut Witze darüber machen kann. Das heißt, sogar all die Menschen, die jetzt auch sagen, ich finde, wir sollten vielleicht wirklich mal drüber sprechen, wie wir sprechen und ne, geschlechtergerechte Sprache, das sollte man nicht einfach irgendwie so abtun. Diese Leute und auch die Leute, die gerne Witze machen, die machen diesen Witz und sind dann damit durch. So. Auch ich, ne? Kann sagen, irgendwie, ich finde das lustig, fertig. So. Und man hat halt überhaupt nicht darüber gesprochen. Also man hat die Absurdität kurz aufgetan. Und ich überlege jetzt, also Markus Söder ist ja in seiner Art komplett, ich sag jetzt ein ganz, ganz böses Wort, ne? Aber der ist ja so skrupellos im Sinne von, also er ist skrupellos jeder Logik und jedem inhaltlichen Anstand gegenüber. Also der kann seine Meinung ja einfach von einem Tag auf den anderen komplett ändern. Der kann ja solche Dinge machen, ohne rot zu werden. Ich würde mich so schämen. Also ich käme mir so doof vor. Weil ich denken würde, da muss mich doch nur einer drauf ansprechen und ich stehe so blöd da. Aber er macht's halt einfach. Und ich überlege jetzt kommt meine Theorie, ob er das nicht absichtlich, also natürlich, er macht alles wahrscheinlich absichtlich, aber ob er das nicht auch mit der Absicht macht, dass die Absurdität die Leute, die ihn sonst vielleicht auf einer anderen Ebene fundierter kritisieren würden, davon ablenkt, sie ihn fundiert zu kritisieren, weil sie dann damit beschäftigt sind, diesen einen Witz zu machen und fertig. Weißt du, was ich meine?
Ja, voll. Ich weiß, also sie nickt. Und an der Stelle, die Gefahr besteht ja darin, und Söder ist ja nur ein Exemplar von Politikern und auch hier ganz bewusst nicht gegendert, weil es sind in den meisten Fällen, es gibt einige weibliche Politikerinnen weltweit, die in eine ähnliche Kerbe schlagen, aber in den meisten Fällen sind es tatsächlich Männer und das hat nichts mit Sexismus zu tun, sondern es ist einfach so, die genau diese Aufrichtigkeit, du hast es schön beschrieben, ne? Du würdest dich schämen, dito, ja, also mir wäre es unendlich peinlich, wenn ich was Falsches sagen würde, weil mein Bewertungssystem so geeicht ist, dass das oberste Ziel ist, richtige Dinge zu sagen. Das ist aber nicht sein Bewertungssystem. Also sozusagen die Skala, und da sind wir bei dem Begriff, den hatte ich ganz am Anfang einmal kurz fallen lassen, Belohnungsstrukturen. Wann bekomme ich Anerkennung? Wann gehöre ich dazu? Wann werde ich in dem Fall, in seinem Fall, gewählt? Wann wird mir applaudiert? Und wenn da die Skala eben nicht mehr ist, dass es darum geht, faktenorientiert, natürlich hat jeder ein Recht auf seine eigene Meinung, aber eben nicht ein Recht auf seine eigenen Fakten. Punkt. Oder logisch unmögliche Dinge, so wie du es eben schön einmal ja aufgedröselt hast. Wenn das Belohnungssystem anders geeicht ist, dass das nicht mehr die Währung ist, siehe Trump und Co., dann haben wir ein Problem. Weil dann passiert das, was dann zu Recht gesagt wird, wenn zu viel, in Anführungsstrichen, Gefühl in der Politik ist. Jetzt nicht im Sinne von das, wie ich es eben beschrieben habe, ein Aushandlungsprozess über, dass Politik ein Aushandlungsprozess über unterschiedliche Bedürfnisse und Wertvorstellungen und damit natürlich verbundene Gefühle und Emotionen ist, sondern wenn die Gefühlslage so emotionalisiert ist, so hochgekocht, so von Angst und Unsicherheit und Stammes, Zugehörigkeiten und das Ganze, was wir so kennen als Tribalism, also so dieses Ich gehöre dazu oder dazu, und es gibt eben keine Komplexitätsbereitschaft mehr, geschweige denn Begeisterung, dann haben wir ein Problem, weil dann ist Politik nicht mehr der Aushandlungsprozess über unser Zusammenleben, sondern dann geht es darum, wer am längsten und am lautesten schreit. Und dann ist völlig klar, dass es nicht eine gemeinwohlfördernde Politik geben wird, sondern eine sehr kurzfristig, meistens sage ich da mittlerweile ultra kurzfristig orientierte Ausrichtung auf die Bedürfnisse von bestimmten Menschen. Und das ist fatal. Also wie können wir jetzt konstruktiv darüber berichten? Naja, indem wir auf der einen Seite, also das war ja auch deine Frage dahingehend, ne? Indem wir auf der einen Seite natürlich aufzeigen, dass das hier einfach faktisch falsch ist und dass vielleicht auch JournalistInnen sich trauen, Herrn Söder zu fragen, Ihnen ist aber jetzt schon klar, dass das logisch unmöglich ist. Wie sagen Sie denn dazu? Oder dass eben auch andere PolitikerInnen in Debatten dann einfach mit Fakten dagegenhalten, dass das dann entsprechend auch abgebildet wird und dass ein Diskurs in einer Ruhe und nicht in einer Aufgeheiztheit immer wieder versucht wird zu stimulieren. Das ist anstrengend. Ich sage nicht, dass das einfach ist. Das ist super anstrengend, das kostet super viel Kraft, das bedeutet Integrität von Menschen, das bedeutet sich ja frei zu machen von auch gewissen Ängsten, eben diskreditiert zu werden. Und in diesem Belohnungssystem, was ja von Menschen wie Söder, wir nehmen ihn jetzt einfach mal an der Stelle als Platzhalter, ja, gefordert wird, eben nicht zählt. Und das ist gleichzeitig aber unsere Aufgabe als Individuen, die versuchen, in einer Demokratie zu leben. Punkt.
Das ist ein wunderschöner Abschlusssatz für diesen Podcast. Ich will nur quasi im Grunde die letzten Worte, die du gesagt hast, noch mal herausstellen. Die Sache mit dem Belohnungssystem. Dafür kann man ja natürlich nur bedingt Herrn Söder selbst verantwortlich machen. Und ich will quasi sozusagen mir selbst an die Nase fassend und uns allen selbst an die Nase fassend nochmal betonen, dass das ja dann auch wieder zu einfach ist. Weil wir in einer Demokratie, ja, und ich meine jetzt tatsächlich wirklich uns alle in einer Demokratie, wir uns ja auch fragen müssen, warum es dieses Belohnungssystem gibt. Nämlich dadurch, dass ja Menschen wie Söder dann eben auch nicht zuletzt durch seine Rhetorik gewählt werden. So, ne? Und solange das so ist, wird er auch so sein. Und man kann natürlich dann darüber sprechen, was Henne und was Ei ist. Ne? Wählen wir die, weil die ja eh alle so sind in der Politik, oder sind die so, weil wir sie deswegen wählen? Man weiß es nicht, aber ich finde es immer zu leicht, die Verantwortung einfach auf Leute in der Politik zu schieben, weil wir nun mal in einer Demokratie leben. So.
Genau. Absolut. Kann ich ganz kurz einen Gedanken dazu, wirklich eine Mini-Klammer?
Auf jeden Fall.
Weil das ist ein schönes Beispiel für ein konstruktives Element an der Stelle, wofür statt wogegen. Weil was ja häufig passiert, genau das, was du gerade beschrieben hast, diese Gefahr dann, man schiebt irgendwie die Schuldkarte weg und sagt, naja, ne, wieder klassisch die da oben oder die oder der Journalismus macht es falsch oder irgendeine Gruppe von Menschen oder Individuen im allerschlimmsten Fall. Und das Gegenteil, also nicht das Wogegen zu betonen, sondern das Wofür zu betonen, das ist der konstruktive Ansatz. Also zu fragen, und das ist halt so toll, weil es tatsächlich friedensfördernd ist, zu fragen und gleichzeitig auch komplexitätsbegeistern, wo wollen wir denn hin? Warum? Weil das häufig ja noch gar nicht da ist. Und dann müssen wir das nutzen, was uns Menschen, jetzt wird es richtig schön poetisch, große Worte, gucken, ob ich es einhalten kann, was uns Menschen von allen anderen Lebewesen unterscheidet. Wir können uns Dinge vorstellen, die noch nicht da sind. Dafür brauchen wir diese Neugier, die ich vorhin erwähnt habe. Und dafür brauchen wir Menschen, die zusammenkommen und genau dieses Wofür besprechen, statt sich in dem Wogegen zu verlieren. Klammer zu.
Okay, ich nehme es zurück. Das eben war noch kein guter Abschlusssatz. Das war ein guter Abschlusssatz. Wir sind nämlich jetzt durch für heute mit diesem Podcast, aber das stimmt natürlich wie immer nur halb, denn ihr könnt ja wie immer eine etwas längere Version dieses Podcasts in der ARD-Audiothek hören. Wenn ihr das nicht möchtet, dann war es das allerdings natürlich doch für heute. Dann geht es hier in 2 Wochen weiter. Ihr dürft diese Folge natürlich wie immer loben, indem ihr eine Mail an bosettiswoche@ndr.de schreibt. Wenn ihr kein Lob habt, dann dürft ihr natürlich wie immer keine Mail an bosettiswoche@ndr.de schreiben. Ihr dürft diesen Podcast abonnieren. Das ist eine total gute Idee, weil dann müsst ihr nie wieder an diesen Podcast denken, außer wenn eine Folge kommt. Ne? Also ihr müsst euch quasi nicht vorher Gedanken machen, ich muss am Freitag dran denken, ihr könnt einfach die Folge hören, die kommt dann zu euch geflogen. Und ihr dürft noch mehr, ihr dürft nämlich auch andere Podcasts in der ARD-Audiothek hören. Zum Beispiel könnt ihr mal beim Enjoy-Podcast Pony und Bart reinhören. Ich würde jetzt erzählen, was das für ein Podcast ist, aber das machen sie viel besser selbst.
Moin, Martina und Greg hier. Wir kommen jetzt mal aus der ganz anderen Richtung. Pony und Bart, das ist auch ein Wochenrückblick, aber mit einem anderen Blickwinkel als bei Sarah. Wir recappen die Woche mit unserer Fünf-Finger-Methode.
Der Daumen steht zum Beispiel für "Das war diese Woche geil". Beim Ringfinger fragen wir uns, was haben wir diese Woche eigentlich für unsere Beziehungen mit Freunden, Kollegen oder Partnern getan? Und der kleine Ringfinger sagt zum Beispiel, das kam diese Woche zu kurz, darüber müssen wir dringend nochmal ausführlicher sprechen.
Seid gerne mit dabei und checkt mit uns, was die Themen der Woche waren, was uns beschäftigt oder nachdenklich gemacht hat und was die Woche viral ging. Jede Woche Freitag gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Sie haben nur 3 Finger. Es ist ein bisschen verwirrend, aber hey, das gibt's auch. Sie haben den Zeigefinger ausgelassen, das ist vielleicht sinnvoll, aber Sie haben auch den Mittelfinger ausgelassen. Was für eine vertane Chance. Aber der Podcast ist toll, hört da gerne mal rein. Die nächste Folge von Bosettis Woche gibt es in 2 Wochen am 5. April, dann mit Sarah Hackenberg. Da freue ich mich auch sehr, sehr, sehr drauf. Vielen Dank, dass du da warst, Maren. Ich habe viel gelernt. Ich werde meine Tasse suchen. Und mich für Komplexität begeistern. Das sind die Dinge, die ich auf jeden Fall mitgenommen habe. Danke, dass du da warst.
Super, es hat sehr großen Spaß gemacht. Danke dir.
Extra 3. Bosettis Woche. Ein Podcast vom NDR. Alle 2 Wochen neu.